Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme. Noch einmal willkommen zu den Informationen am Morgen hier im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Es wird 7.51 Uhr, 9 Minuten vor 8, Sie hören den Deutschlandfunk. Berlin, die neue glitzernde Metropole des vereinten Deutschlands. Fast jeden Abend sieht man die Bilder aus der Hauptstadt in der Tagesschau. Neue Bauten, dicke Autos und im Scheinwerferlicht agierende Politiker. Berlin ist aber auch eine Stadt, in der Armut alles andere als ein Randproblem ist. 400.000 von 1,8 Millionen Berliner Haushalten können wegen ihres niedrigen Einkommens einen Heizkostenzuschuss erwarten. Die Sozialhilfequote ist in Berlin doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Von 95 bis 99 stieg die Zahl der Sozialhilfeempfänger um 30%. Alltag im Sozialamt in Wedding. Eine Reportage von Svenja Pelzel.
Weil wenn ich hier heute rauskomme, dann hole ich mir ein 6er-Pack Bier und besaufe mich ins Bett. Weil das ist, dann bin ich fertig. Das ist hier wirklich, das macht einen, zieht einen so runter, dass der Tag für mich dann heute gelaufen ist. Morgen ist dann wieder ein anderer Tag, aber heute ist es gelaufen. Ich bin Maler, Fotograf, Grafiker, bin ein sensibler Mensch, das ist die Hölle hier.
Die Hölle ist das Sozialamt Berlin-Mitte, das größte in ganz Deutschland. Alles sieht genauso aus wie in schlechten Filmen. Fensterlose, lange Flure, in denen Menschenmassen nur als schwarze Schatten zu erkennen sind, gegen das wenige Licht, das aus dem Treppenhaus einfällt. Männer, Frauen, Junge, Alte sitzen, stehen, warten, rauchen. Kinder schreien, total gestresste Sachbearbeiter brüllen Nummern in die Gänge. Der grauhaarige Herr, der seit Stunden auf einem der festgeschraubten Plastikschalensitze wartet, entspricht ebenfalls den klischeehaften Vorstellungen in umgekehrter Hinsicht. Gut gekleidet, intelligenter Gesichtsausdruck, Goldrandbrille, selbstständiger Grafiker, über 50, arbeitslos, Sozialhilfeempfänger. Wie es so schön heißt, es kann eben jeden treffen. Seinen Namen will er natürlich nicht nennen.
Sozialhilfeempfang, das hat immer gleich so einen Ruch von keine Lust zu arbeiten und so weiter. Dass ich 30 Jahre im Berufsleben bin und davon 20 Jahre selbstständig war und den Staat nicht einen Pfennig gekostet habe, da redet keiner von. Und hier muss ich jetzt eben ansetzen, um mal 550 Mark zu kriegen, die nicht zum Leben, nicht zum Sterben reichen.
Ein kleines bisschen riecht es nach Alkohol, wenn der Grafiker redet. Auch eine Art, die Hölle auszuhalten. Jeder hier hat seine Methode. Trinken, rauchen, hin und her schleichen, 100 Mal zum Sachbearbeiter reingehen, obwohl man noch nicht dran ist, dumpf vor sich hinstarren, stänkern, Krawall machen. Die letzte Grenze wird hier schnell überschritten. Dabei ist der Flur erst der Anfang. Die eigentliche Hölle beginnt, wenn die eigene Nummer aufgerufen wird. Vor dem Sachbearbeiter muss jeder Antragsteller sein Leben ausbreiten, die Hosen runterlassen. Wer etwas verschweigt, riskiert Kürzungen, Rückforderungen und manchmal sogar einen Strafbefehl. Monika Krüger ist heute hier, weil sie ins Krankenhaus muss.
Ja, war die Krabbe?
Ja.
Ein Tumor im Kopf?
Na, nicht
rechte Seite.
Nicht so schön. Gut. Ja, dann muss ich jetzt, nehmen Sie noch einen Moment draußen Platz. Ich rufe mal beim Amtsarzt an, frage mal, wie lange voraussichtlich der Krankenhausaufenthalt sein soll.
Ich weiß es auch nicht. Haben Sie mir auch nicht gesagt?
Ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lange, deswegen rufe ich einen Amtsarzt an, der sagt mir das, weil unbefristet können wir eine Kostenübernahme nicht ausstellen und gegebenenfalls können wir es aber verlängern.
Mhm. Ja? Mach ich denn.
Bis gleich.
Gut, bis gleich.
Abstumpfen hilft. Monika Krüger merkt nicht einmal mehr, wie gruselig die Situation ist. Sie erzählt einem anderen Menschen von ihrem Gehirntumor und wundert sich nicht, dass dieser zu erschöpft ist, um kurz nachzufragen, wie es ihr geht. Sachbearbeiter Andreas Janke versteht es, wenn seine Leute gelegentlich ausrasten. Brüllen hilft. Dulden kann er es dennoch nicht.
Einmal wollte einer lauter werden, na gut, habe ich gesagt, Moment, in dem Büro bin ich der Lauteste und nicht der Antragsteller. Na gut, Fronten geklärt, haben wir uns wieder in normaler Lautstärke unterhalten. Aber es ist selten. Ich meine, letztendlich, ich verstehe auch die Leute, ich meine, die stehen mehr oder weniger vorm Abgrund. Und ich bin der Einzige, der denen noch helfen kann. Und wenn ich dann nicht so entscheiden kann, wie sie es gern hätten, verstehe ich es auch, wenn sie mal lauter werden. Würde ich wahrscheinlich auch mal werden.
Wird einer nicht nur laut, sondern auch gewalttätig, kann Janke über einen Notknopf am ISDN-Telefon Kollegen alarmieren oder den Wachschutz rufen. Schon seit Jahren sorgen die Männer im Sozialamt Mitte dafür, dass niemand mehr richtig ausrastet. Heute fliegen nur noch ab und zu Aschenbecher durch die Gänge. Viel häufiger als Schlägereien sind verbale Attacken und Beleidigungen. Um auch diese Angriffe zu vermeiden, werden die Mitarbeiter jetzt in Deeskalation geschult. Ob es hilft, muss sich erst noch zeigen. Die Kurse laufen noch. 240 Fälle bearbeitet Andreas Janke. 240 verschiedene Lebensgeschichten mit unterschiedlichsten Problemen muss er im Kopf haben. 130 wären normal. In seinem Büro stapeln sich die Akten zwar noch nicht bis zur sprichwörtlichen Decke, dafür aber schon zwischen den Doppelfenstern. Seit 3 Jahren arbeitet Janke hier, wollte es so. Wollte mit Menschen zu tun haben, wollte helfen. Jetzt vergleicht er sich manchmal mit einem Bauarbeiter, der Akkord schuftet.
Morgens, wenn der Wecker klingelt, scheiße, schon wieder. Ja, das ist halt, ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber es sind einfach manchmal Sachen, die kann man nicht so an sich ranlassen. Wichtig ist, dass man, sagen wir, in der Familie jemanden hat, mit dem man auch mal drüber sprechen kann. Einfach mal den ganzen Geistchen Müll, den man auf Lager hat, abladen. Einen anderen mitbelasten.
Die Freundin hilft. Sie bekommt den Frust regelmäßig zu hören. Häufig ärgert es Janke, wenn Leute versuchen, das Sozialamt zu bescheißen. Über dieses Thema kommt er richtig in Fahrt. Dabei ist unter seinen 240 Fällen kein einziger Betrüger. Sozialhilfe, so argumentiert Janke, sei schließlich nur Hilfe zur Selbsthilfe. Niemand soll sich mit dem Geld vom Staat so wohl fühlen, dass er keine Lust mehr hat, Arbeit zu suchen. Die Hilfeempfänger sehen das logischerweise anders. Bescheißen hilft, die Hölle auszuhalten, etwas mehr zu ergattern als nur das gerade Notwendige.
Man ist permanent gezwungen, so halb illegal alle Sachen zu machen. Was lernt man alles? Und irgendwann kann man das so gut. Das ist meine Art von Fortbildung. Ja, aber das ist das Spiel, das ist das System. Nicht? Und wenn man gelernt hat, mit dem System umzugehen, ja, dann kommt man irgendwie durch. Nicht?
Sein Sachbearbeiter habe ihm lange nicht gesagt, was er an Sonderzahlungen beantragen dürfe, erzählt der Grafiker auf dem Flur. Er musste ihm erst alles umständlich aus der Nase ziehen. Janke gibt zu, dass er zum Beispiel nie sagt, dass jeder 185 Mark dazu verdienen darf, ohne dass die Sozialhilfe gekürzt wird. Sonst verdienen die auf einmal alle nur noch 185 Mark, erklärt er.
Man darf eigentlich nicht sagen, man darf froh sein, ruhig da sitzen und froh sein, dass man Sozialhilfe bekommt und Schluss. Aber keine Ansprüche stellen von uns, von unserer Seite. Also einfach froh sein, dass wir das bekommen zum Überleben und fertig. Da darf man nicht mehr weiter diskutieren.
Sima Ronagi hält durch, weil sie sicher ist, nach ihrer Umschulung Arbeit zu bekommen. Jeder, der die Hölle aushalten will, hat seine eigene Methode gelernt, um mit ihr umzugehen. Auf beiden Seiten. Saufen hilft, abstumpfen, rumbrüllen, betrügen, sich bei der Freundin ausheulen, auf Arbeit hoffen. Manchmal aber wirkt auch das nicht mehr. Der Krankenstand in den Sozialämtern ist Rekord.
Ich bin noch jung genug, bin noch nicht lange noch hier, um das, sag mal, die Nerven schon Nein sagen. Aber ich merke es am Magen, merke ich schon, ich vertrage eine Sachen, die ich gerne esse, nicht mehr. Paprika und so eine Sachen, mit 25. Das ist zu viel Stress. Ich sage, hier aus dem Sozialamt kommt man eigentlich nur mit 2 Sachen, na mittlerweile kann man ja schon sagen 3 Sachen. Entweder mit einem Herzinfarkt, ein Magengeschwür oder halt mit der Psyche.
Eine Reportage von Svenja Pelzel, es ist 7.59 Uhr.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Grüß Gott und herzlich willkommen an diesem Samstag im Studio des Mittagsjournals Volker Obermeier. Zunächst die wichtigsten Themen im Überblick. Erdbeben in Indien. Etwa 11.000 Menschen könnten bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen sein. Schweinemastskandal. In Oberösterreich sind weitere 5 Höfe gesperrt worden. Zum Thema Antibiotika im Schweinestall auch Landwirtschaftskammerpräsident Schwarzböck und Konsumentenschutzminister Haupt. Die beiden bestätigen gegenüber dem Journal die langjährigen Praktiken. Der Skandal um die missbräuchliche Verwendung von Medikamenten in der Schweinezucht weitet sich aus. Jetzt sind in Oberösterreich weitere 5 Bauernhöfe gesperrt worden, konkret im Innviertel. Die Details dazu aus Linz von Werner Hofer.
Insgesamt 10 Bauernhöfe wurden inzwischen in Oberösterreich gesperrt, weil man dort verbotene Medikamente für die Schweinezucht fand. Allein gestern und heute wurden 5 Höfe geschlossen, zum Teil große Betriebe mit bis zu 500 Schweinen. Laut Veterinärbehörden besteht der dringende Verdacht, dass diese Fälle in direktem Zusammenhang mit der bereits bekannten Herkunftsschiene der Medikamente aus Bayern stehen. Weiters bestätigte die Landesveterinärbehörde heute auch den Verdacht, dass oberösterreichische Landwirte in Einzelfällen die Medikamente nicht nur für den Gebrauch am eigenen Hof besaßen, sondern auch als Verteiler und Zwischenhändler fungiert haben könnten. Die Gendarmerie ermittelt auch in dieser Richtung.
Antibiotika werden in der Schweinemast vor allem deshalb eingesetzt, weil damit Infektionen und Erkrankungen verhindert werden sollen. Weniger als ein Quadratmeter Fläche hat ein Schwein in der Intensivtierhaltung zur Verfügung. Grund für den Antibiotika-Einsatz im Schweinestall ist wohl wie so oft das Geld, weil Schweinefleisch in den Supermärkten als Lockangebot eingesetzt werden und der Handel den österreichischen Schweinebauern auch nicht mehr zahlt als den dänischen oder holländischen, lastet ein enormer Kostendruck auf den österreichischen Landwirten. Und solange der Konsument nicht bereit ist, mehr für sein Schnitzel zu bezahlen, wird sich an diesen Zuständen und somit auch am Antibiotika-Einsatz nichts ändern. Tierärzte haben seit langem auf die unappetitlichen Zustände in den Schweineställen hingewiesen. Jetzt bestätigt auch Landwirtschaftskammerpräsident Rudolf Schwarzböck die langjährigen Praktiken und die damit verbundenen Probleme. Der oberste Bauernvertreter deklariert sich als strikter Gegner des Antibiotika-Einsatzes zur Mast, räumt aber ein, dass viele Landwirte betriebswirtschaftlich keine Alternative gesehen haben. Dietmar Beinhauer berichtet.
Nur durch ein gesamteuropäisches Verbot in der Schweineproduktion werden sich die Bedingungen in den Ställen ändern und somit auch weniger Antibiotika eingesetzt. Bessere Haltungsbedingungen kosten aber Geld, das letztendlich der Konsument bezahlen muss, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Rudolf Schwarzböck.
Das bedeutet nach allen bisherigen Modellen beachtliche Verteuerungen für Schweinefleisch in der Massenvermarktung. Und zudem wird der Konsument stehen müssen, wenn er das fordert. Es ist unmöglich, zu den jetzigen Preisen Antibiotika frei zu produzieren.
Das sagen auch Sie.
Das sagt die Wissenschaft, das sagen alle. Sie können zu den Preisen, die momentan im konventionellen Produktionsgeschehen bezahlt werden, mit anderen Methoden nicht mitkonkurrenzieren. Wir haben in Österreich auch bei jenen Einkaufschefs, die sich mit ihren Vermarktungsstrategien in den großen Lebensmittelketten ausschließlich für österreichisches Frischfleisch entschieden haben, als Einstiegspreis holländische Mastschweinepreise plus Transportspesen nach Österreich.
Seit Jahren kennt Maximilian Schuh, Ordinarius an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, diese Missstände. Immer wieder hat er auf die Zustände in den österreichischen Schweineställen hingewiesen. Problematisch sieht aber nicht nur die illegalen Antibiotika, sondern vielmehr den Umgang mit legalen Arzneimitteln, die nur durch den Tierarzt verabreicht werden dürfen. Werden legale Antibiotika auf einem Betrieb gefunden, sind den Behörden nämlich die Hände gebunden, denn der Besitz ist nicht verboten.
Wir haben große Probleme in der Intensivtierhaltung, weil ja meistens, wenn zum Beispiel in Babyferkelbetrieben die Tiere angeliefert werden, aus sehr vielen Betrieben sie kommen und dadurch schon im Kleinstferkelalter Respirationserkrankungen und Durchfallerkrankungen sehr häufig vorkommen und daher man gleich am Anfang eine entsprechende Einstellprophylaxe mit Antibiotika durchführen muss, ansonsten die Tiere nicht dementsprechend sich entwickeln können.
Problematisch ist der Antibiotika-Einsatz vor allem deshalb, weil dadurch Resistenzen bei Krankheitserregern gezüchtet werden. Aber auch vor den Nebenwirkungen der Medikamente warnt Stefan Breyer, Internist und Universitätsprofessor am AKH Wien.
Eine der häufigsten Nebenwirkungen ist sicher eine Schädigung der Niere, eine Schädigung der Leber. Allergien können auftreten und natürlich dann vor allem die Resistenzen. Nicht? Aber auch in der Humanmedizin sehen wir ja, dass eine der häufigsten Nebenwirkungen, also abgesehen von der Allergie, ist vor allem, dass wir mit diesen Medikamenten die Niere, die Nierenfunktion beeinträchtigen können, aber auch die Leberfunktion. Und das sind zwei Organe, die wir unbedingt zum Leben brauchen.
Eine Stellungnahme von Landwirtschaftsminister Wilhelm Molterer haben wir bis jetzt trotz mehrmaliger Anfrage nicht bekommen. Erreicht haben wir hingegen Konsumentenschutzminister Herbert Haupt. Er bestätigt im Interview, dass die Missstände in der Schweinehaltung schon seit längerem bekannt sind.
Ja, Antibiotika sind sicherlich in der konventionellen Landwirtschaft notwendig, um notwendige Therapieschritte zu setzen. Dort, wo die Hygiene im Stall in Ordnung ist, dort, wo das Futter in Ordnung ist und dort, wo die Rahmenbedingungen in Ordnung sind, sind Antibiotika als Futterzusätze und als Energie- und Leistungsträger sehr wohl entbehrlich und hier habe ich eine andere Meinung.
Herr Minister, Sie waren selber Tierarzt. Wie verbreitet war denn damals der Antibiotika-Einsatz?
Der Antibiotika-Einsatz war weitaus stärker verbreitet, als er heute ist. Aus gutem Grund hat der Gesetzgeber die Antibiotika, die legal eingesetzt werden können, stark reduziert. Ich glaube, wenn man sehr viele Mittel, die man für Antibiotika-Zusätze verwendet hätte, schon rechtzeitig und vor Jahren in eine ordnungsgemäße, artgerechte Haltung der Tiere investiert hätte, hätten wir uns sehr vieles dieser Probleme ersparen können und hätten unsere Landwirtschaft früher und besser auf gesunde Beine im wahrsten Sinn des Wortes stellen können.
Das Problem ist anscheinend nicht neu, dass man jetzt so aus allen Wolken fällt, das ist ein bisschen unglaubwürdig.
Also ich bin nicht aus allen Wolken gefallen, sondern ich habe, wie ich in mein Amt gekommen bin, sofort versucht, das Tierarzneimitteltransportgesetz auf die Beine zu stellen, um diese Lücke in diesem Bereich gesetzlich zu schließen. Das ist vielleicht der Zugang neu, das Problem zu lösen. Für mich geht im ersten Schritt die Sicherheit der Gesundheit der Konsumenten als vorrangiges Anliegen. Im zweiten Schritt dann das, was ich Ihnen skizziert habe.
Die Missstände waren also bekannt?
Die Missstände müssen meiner Ansicht nach bekannt gewesen sein. Und sie sind sehr vielfältig. Es geht uns als Kontrollbehörde oft so wie den Dopingforschern im Sport, dass wir zwar vermuten, was im Tier drinnen ist, aber die nachfolgenden Untersuchungsmethoden nicht so genau sind wie die biologische Wirksamkeit der Medikamente, die eingesetzt worden sind, in ihrer Schädigung für den Konsumenten noch immer vorhanden.
Herbert Haupt zum Schweinemastskandal in Österreich. So viel Interesse wie in dieser Woche hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten nicht einmal mit Protest gegen Pelztierfarmen erregt. Die Aufdeckung des Schweinemastskandals hat die gemeinnützige Stiftung fast über Nacht im ganzen Land bekannt gemacht. Ob die Arbeit das private Spendenaufkommen von bisher jährlich etwa 40 Millionen Schilling steigern wird, das wird sich erst zeigen. Die 23 angestellten Mitarbeiter und etwa 40 Helfer haben derzeit jedenfalls alle Hände voll zu tun, um die Anfragen und Beschwerden zu bewältigen.
Vier Pfoten, Bukacek, grüß Gott.
Im Büro der Vier Pfoten im 15. Bezirk in Wien geht es seit einer Woche rund. Die Telefone laufen heiß. Konsumenten reden sich ihren Kummer von der Seele, wollen Rat, was sie wo an Fleisch noch kaufen können. Andere melden weitere Verdachtsfälle. Aber auch Drohanrufe von Landwirten und Tierärzten sind darunter. Eine erste Anzeige aus der Steiermark von dieser Seite haben die Vier Pfoten schon am Hals. Die Tierschutzorganisation gibt es seit 1988. Einen Namen hat sie sich im Kampf gegen Pelztierfarmen gemacht. Mit radikalen Tierschützern, die Pelzmäntelträger besprayen, will man nichts zu tun haben, sagt Vierpfoten-Geschäftsführer Helmut Dungler.
Was für uns wesentlich ist, ist, dass die Menschen auch greifen zu guten Produkten aus tiergerechter Haltung, aus biologischer Haltung. Und das ist mit dem Bewusstseinsprozess verbunden. Und deswegen ist es notwendig, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen und nicht mit der Spraydose in der Hand agieren.
Der Kampf gegen Pelztierfarmen dauerte 10 Jahre und endete für Vier Pfoten mit einem Erfolg. Vor 3 Jahren wurde die letzte Pelztierfarm in Österreich geschlossen. 1999 begannen dann Michael Buchner und Michael Lux in Sachen Schweinemast zu recherchieren. Es war eine spannende, aber keine einfache Aufgabe, erzählt Buchner.
Die Vier Pfoten, Schweiz, Deutschland, Österreich haben mit ca. 20 Mann 1,5 Jahre lang so ziemlich rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben versucht, alle möglichen Personen zu treffen, von Amtsärzten über Wissenschaftlern. Wir haben Personen kontaktiert, die selbst damals betroffen waren. Es waren Personen dabei, die damals auch persönlich angegriffen wurden und die uns nur schweren Herzen, sondern nach vielen, vielen Überredungskünsten ihre Unterlagen übergeben haben. Wir haben versucht, ein dichtes Netzwerk aufzubauen in Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark, was uns letztendlich gelungen ist, ein Behördennetz eben auch zu haben. Und nach all den gesammelten Daten und Fakten ist die Umweltkriminalpolizei eben dann tätig geworden.
Am schwierigsten sei es gewesen, die Sache so lange geheim zu halten. Den Vorwurf, dass Tierschützer nur an die Tiere, nie aber an die Probleme der Menschen denken, will Buchner nicht gelten lassen.
Ich denke, wir sind eine moderne Tierschutzorganisation, die sehr wohl erkannt hat, dass Tierschutz Menschenschutz bedeutet und dass Tierschutz auch in einem Konnex mit der Wirtschaft zu sehen ist.
Und auch mit dem Glauben, dass alle Tierschützer Vegetarier sein müssten, wollen die Vierpfoten aufräumen. Dunkler.
Wir sind überhaupt keine radikalen Nummer eins und wir sind auch keine radikalen Körnelfresser. Ich denke mal, das ist eine sehr persönliche Entscheidung für jede Person, ob wir Fleisch essen will oder nicht. Da können wir niemandem was reinreden, das ist auch nicht unser Job. Man muss sich nur bewusst machen, welches Fleisch man isst und auch, was man mit dem Fleisch mit isst.
Die Vierpfoten sind eine gemeinnützige Stiftung und haben österreichweit ca. 75.000 Förderer. Die Tierschutzorganisation hat Zweigstellen in Deutschland, der Schweiz und in Rumänien. Sie finanziert sich ausschließlich aus privaten Spendengeldern. Möglicherweise ein Grund, warum Geschäftsführer Dungler die Kritik an der Politik leicht fällt.
Wir haben hier einen Job übernommen, der normal auf Ministerebene, auf Behördenebene ablaufen hätte können oder ablaufen hätte müssen. Eigentlich ist das ein Eingeständnis einer falschen Landwirtschaftspolitik, dass es zu diesem Skandal kommen musste und dass wir den aufdecken mussten.
Nach dem Aufdecken des Schweinemastskandals wollen die Vierpfoten verstärkt für artgerechte Tierhaltung und ein Tierarzneimittelgesetz eintreten.
Brigitte Handlos war bei uns im Büro der Tierschutzorganisation Vierpfoten. 12.23 Uhr ist es gleich, 7 vor halb 1.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Aus dem Studio meldet sich Werner Löw. Guten Tag. Die Armut in Österreich ist ein überwiegend ländliches Phänomen. Dieser Satz mag für manche, für die der städtische Sandler der Inbegriff für die bei uns sichtbare Armut ist, überraschen. Aber die Statistik belegt, dass 70% der Österreicher, die am Einkommen gemessen arm oder armutsgefährdet sind, in ländlichen Regionen leben. Hier wie da sagen die nackten Zahlen natürlich wenig darüber aus, wie es zu dieser Armut kommt, wie die Armut konkret erlebt wird und wie die Umgebung damit umgeht. Und genau diesen Fragen ist jetzt für den ländlichen Raum Georg Wiesinger von der Bundesanstalt für Bergbauernfragen nachgegangen im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums. Das Ergebnis ist eine Studie, die erstmals einen Überblick gibt über die vielen Gesichter der ländlichen Armut, wie auch der Titel der Studie lautet. Matthias Schmelzer hat fürs Mittagsjournal mit dem Autor gesprochen.
Was macht die Armut auf dem Land aus? Was unterscheidet die Faktoren, die zu Armut und zu Armutsgefährdung auf dem Land führen, von jenen in der Stadt? Diese Fragen standen für Georg Wiesinger am Anfang seiner Arbeit an der Studie.
Ländliche Dorfgemeinschaften zeichnen sich aus, dass sie in zwei Richtungen wirken. Einerseits kann natürlich die Dorfgemeinschaft arme Menschen oder Menschen, die in Notsituationen gelangt sind, auffangen. Andererseits kann sie aber auch ausgegrenzt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn sich jemand entsprechend der ländlichen Norm, der dörflichen Norm verhaltet, gibt es eine gewisse Hilfsbereitschaft. Wenn jedoch zur Armut zum Beispiel noch dazu kommt Alkoholismus oder sonstige Verhaltensweisen, die nicht angepasst sind, dann werden diese Menschen sehr leicht stigmatisiert.
Stigmatisierung führt wiederum dazu, dass die Betroffenen die Armut verbergen wollen, zu einem verschämten Umgang zum Beispiel mit der Arbeitslosigkeit. Das kann sich auch auf die Kinder fortsetzen. Studienautor Georg Wiesinger.
Es gibt sehr häufig auch das Problem, dass jemand keinen Lehrplatz bekommt, weil er eben aus einem tristen sozialen Milieu stammt. Das heißt, man wird praktisch schon in die Armut hineingeboren. Es gibt da eine sehr, sehr starke Abhängigkeit vom sozialen Milieu, aus dem jemand stammt.
Georg Wiesinger möchte mit seiner Studie erreichen, dass man sich der Wirkungszusammenhänge von Maßnahmen bewusst wird und so etwas wie eine Folgenabschätzung macht.
Wir wollen einfach sehen, wie wirken sich konkrete Maßnahmen für ländliche Regionen aus, und zwar nicht allgemein, sondern spezifisch auf bestimmte Gruppen. Wir wissen, dass es gibt im Bereich der Umwelt, der Ökologie, seit mehreren Jahren ist die Umweltverträglichkeitsprüfung, und ich glaube, dass es auch sinnvoll wäre, wenn es eine gewisse Form von Sozialverträglichkeitsprüfung gäbe, bevor man bestimmte Maßnahmen setzt.
So sollte zum Beispiel genau untersucht werden, wer von der Schließung einer Lokalbahn am meisten betroffen ist und welche Auswirkungen das auf das Leben in einer Region hat.
Armut im ländlichen Raum, eine neue Studie, und darüber informiert hat Matthias Schmelzer.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 240. Deutscher Bundeskanzler war von 1969 bis 1974 als erster Sozialdemokrat Willy Brandt. Nachdem Adenauer für gute Beziehungen zu Frankreich gesorgt hatte, kümmerte sich Brandt vor allem um die Ostpolitik. Nach dem deutsch-sowjetischen Vertrag vom 12. August 1970 unterzeichnete er am 7. Dezember in Warschau den Vertrag über die Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen. Zur Erinnerung an Brandt wurde 30 Jahre danach ein Warschauer Platz nach ihm benannt. Kernstück des Warschauer Vertrags war die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze. Den Teil Polens, den Hitler der Sowjetunion überlassen hatte, wollte Stalin nicht wieder herausgeben. Als Entschädigung bekam Polen die deutschen Ostgebiete bis zur Oder und Neiße. Brandt hatte eingesehen, dass es sinnlos war, noch auf eine Wiederherstellung des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937 zu hoffen. Das bedeutete, dass die von den Polen aus dem Osten vertriebenen Deutschen die Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Heimat aufgeben mussten. Aber mit Rücksicht auf die Vertriebenen hat die CDU noch lange so getan, als wäre die Wiedervereinigung mit den deutschen Ostgebieten immer noch möglich. Während Hitlers Herrschaft über Polen kam es in Warschau zweimal zu Aufständen. Zuerst wehrten sich 1943 die polnischen Juden 4 Wochen lang gegen die Deutschen und dann folgte im Sommer 1944 der Aufstand der polnischen Widerstandsbewegung. Brandt ist 1970 nicht zum polnischen Kriegerdenkmal gegangen, sondern zum Mahnmal für die Opfer des Aufstands von 1943, um Vergebung dafür zu bitten, was die Deutschen unter Hitler den Polen Schlimmes angetan haben. Dass er das getan hat, haben ihm viele hoch angerechnet, denn persönlich hatte er damit ja nichts zu tun. Inzwischen steht Polen in der ersten Reihe der Länder, die der Europäischen Union beitreten wollen. Zuerst waren fast alle Polen dafür, aber inzwischen ist die Begeisterung in Polen nicht mehr so groß. Polen gehört seit dem 2. März 1999 zur NATO und dadurch liegt ein EU-Beitritt nicht mehr so ganz selbstverständlich im nationalen Interesse, sondern man fragt sich, was für Vor- und Nachteile damit verbunden sind und da fallen die Antworten unterschiedlich aus. Es gibt auch viele, die sich Sorgen machen, aber die Mehrheit ist immer noch für den Beitritt. Die polnische Wirtschaft hat sich so gut entwickelt, dass der Wechselkurs für die Mark gesunken ist. Da man für polnisches Geld nun mehr bezahlen muss, ist es für Deutsche nicht mehr so günstig, in Polen einzukaufen und bald könnte es sein, dass sie in Mark umgerechnet in Polen so viel bezahlen müssen wie in Deutschland. Umgekehrt bedeutet das, dass die Zahl der Polen, die zum Einkaufen nach Deutschland kommen, steigt und manche kommen auch schon, um in Deutschland abends noch ein Glas Bier zu trinken. Frankfurt an der Oder wurde durch die Oder-Neiße-Grenze geteilt. Über die Frankfurter Oderbrücke wollen 10 Millionen im Jahr nach Polen. Viele gehen zu Fuß hinüber, viele kommen aber auch mit dem Auto. Wer in der Nähe von der Grenze wohnt und nicht lange im anderen Land bleiben will, braucht keinen Pass, sondern braucht nur seinen Personalausweis vorzuzeigen. Die Beamten, die die Leute kontrollieren, haben mit den polnischen Personalausweisen manchmal Schwierigkeiten, weil die Gültigkeitsdauer nicht wie beim deutschen Personalausweis auf 10 Jahre begrenzt ist. Da kann es schon mal passieren, dass eine 50 Jahre alte Polin den Ausweis vorzeigt, den sie bekommen hat, als sie 20 Jahre alt war. Wegen der vielen Leute, die dort über die Grenze wollen, kommt es oft zu Staus, obwohl dieser Grenzübergang für den Warenverkehr gesperrt ist. Es kommt vor, dass auch Fußgänger 3 Stunden lang vor dem Kontrollhäuschen Schlange stehen müssen. Bevorzugt werden nur Studenten, die auf der anderen Seite der Oder zu einer Vorlesung wollen. Dann dürfen sie am Stau vorbeigehen. Aber jetzt hat man angefangen, die Brücke umzubauen, damit es nicht mehr so lange Staus gibt und es alle leichter haben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 240. Danke.